Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazia Pedro.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Ausgabe vom Donnerstag, dem 20. Januar, zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Die Themen heute: Equal Pay Day, über die Aufhebung unterschiedlicher Löhne von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit. Kommt es zu einer Ausweitung der europäisch-libyschen Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik und damit einer verschärften Abschottung Europas? Nach dem Sturz des tunesischen Präsidenten, wie geht es weiter mit den demokratischen Bewegungen in Nordafrika? Bahn fährt frei. Die Bestrebungen, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos für die Bevölkerung zu organisieren, breiten sich aus. Jetzt gibt es auch in Berlin eine Initiative. Stereotypische Rollenbilder abbauen, das ist das Ziel des Equal Pay Day. Stereotypische Rollenbilder, ob bewusst oder unbewusst gelebt, werden zum Beispiel in einer Sache ganz deutlich: der Bezahlung. Denn obwohl man Land auf, Land ab von Gleichberechtigung spricht, gibt es eine sogenannte Gender Pay Gap, also einen Unterschied zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern. Dieser Unterschied liegt durchschnittlich bei 23%. Das Bündnis Equal Pay Day hat deshalb eine Unterschriftenaktion gestartet, die mit einem Forderungskatalog einhergeht. Am Telefon sprach Radio Korax mit Simone Denzler. Sie ist für die Außenkommunikation beim Bündnis Equal Pay Day verantwortlich.
Das nationale Aktionsbündnis zum Equal Pay Day hatte sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittlichen Entgeltunterschiede von 23% abzubauen und die Ursachen anzugehen. In diesem Jahr hat sich das Bündnis auf die tradierten Rollenstereotype festgelegt, weil denen eine besondere Rolle zukommt innerhalb dieser Ursachen. Im Zuge dessen fordert das Aktionsbündnis deshalb in einem Forderungskatalog eine gleichmäßigere Aufteilung der Elternzeit. Männer würden sich zum Beispiel gerne mehr kümmern, müssen aber vielleicht einen kleinen Anstoß kriegen. Den flächendeckenden Ausbau von Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen, den Abbau von Fehlanreizen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht und zum Beispiel auch eine neue Unternehmens- und Arbeitskultur, die eine sinnvolle Vereinbarung von Arbeit und Familie für Frauen und Männer gewährleistet. Denn Ziel ist es ja, eine partnerschaftliche Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zu erhalten. Und das ist natürlich dann auch der Fall, wenn es keinen Entgeltunterschied mehr gibt.
Nun habe ich mir diesen Förderungskatalog selbstverständlich angeguckt und was ich irgendwie ein bisschen erwartet habe, war irgendwie die Forderung nach einer Frauenquote. Die ist da jetzt allerdings nicht drin. Ja, warum nicht? Halten Sie das nicht für sinnvoll, also um Frauen in Führungspositionen zu fördern?
Wir müssen uns natürlich im Bündnis auch auf bestimmte Forderungen einigen und da ist es natürlich so, dass das nicht jeder mittragen kann. Im Bündnis sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinigt. Ja, und deshalb haben wir uns auf andere Forderungen festgelegt.
Ach so. Der Titel der Unterschriftenaktion ist ja auch ein ganz schöner, nämlich der ist Mannsbilder, Fragezeichen, Weibsbilder, Fragezeichen, neue Bilder, Ausrufezeichen. Was genau sind das denn für neue Bilder, die Sie sich denn wünschen in Zukunft?
Wir wünschen uns eben diese partnerschaftliche Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit. Und das ist natürlich nur möglich, wenn Frauen genauso viel verdienen wie Männer in den gleichen Positionen. Das derzeitige Bild von Männern und Frauen ist ja immer noch das des männlichen Alleinverdieners und der Frau als der Hauptverantwortlichen für Familie und Haushalt. Und das auch, wenn keine Kinder im Haushalt vorhanden sind. Was man natürlich sagen muss, im Osten Deutschlands ist dieses Bild sind diese Rollenbilder natürlich nicht so sehr verankert wie vor allem im Westen. Hier ist auch das Problem der fehlenden Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen natürlich weitaus nicht so groß wie im Westen Deutschlands, wo diese Kultur erst noch entstehen muss.
Woran liegt das? Also an den unterschiedlichen Formen,
Staatsformen? Das liegt einfach an der Geschichte.
Ja, okay. Was versprechen Sie sich denn von dieser Unterschriftenaktion, beziehungsweise was kann sowas denn bewirken?
Ja, wir versprechen uns natürlich eine große Anzahl an Unterstützern der Aktion, eine große Anzahl an Unterstützern der Forderungen des Aktionsbündnisses und werden diese Unterschriften dann auch an die politisch verantwortlichen Personen übergeben. Wer das genau sein wird, dazu wird noch nicht mehr verraten. Aber wir wollen natürlich zeigen, dass die Bundesbürger hinter diesen Forderungen stehen. Und was wir auch damit erreichen wollen, ist eine Sensibilisierung und eine Aufklärung über die Ursachen von Entgeltungleichheit. Und dazu gehören natürlich diese teilweise sehr unbewusst gelebten Rollenstereotype.
Also es gab ja vor ein paar Wochen auch eine Studie der Uni Konstanz, die herausgefunden haben möchte, dass Frauen das gar nicht so schlimm finden, wenn sie weniger Geld bekommen. Also, dass es einen gewissen Gewöhnungsprozess gibt, weil es eben schon immer so war. Und genau deshalb würden sich Frauen mit ungefähr 10-12% weniger Gehalt auch abfinden. Also, das war Thomas Hinz, das kann man in der Taz nachlesen. Inwieweit stimmt das denn mit Ihren Beobachtungen überein?
Also diese Studie hat natürlich zu Missverständnissen geführt und es wurde dann natürlich getitelt Frauen selbst schuld an geringerem Entgelt. Dem ist natürlich nicht so. Frauen haben einfach nur zu wenig Vergleichsmöglichkeiten und wissen vielfach nicht, was Männer in einer gleichwertigen Tätigkeit verdienen. Sie vergleichen ja ihren Gehaltszettel dann häufiger mit dem der Kollegin als mit dem des Kollegen, weil es einfach an Transparenz mangelt. Das Gehalt ist ja immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln und man darf darüber ja in vielen Unternehmen auch nicht sprechen. Deshalb entsteht bei Frauen dann ein falscher Eindruck, weil wenn man eine Frau fragt, die auch weniger verdient, ja, dann wird man natürlich auch weniger fordern. Und Frauen, die in Haushalten leben, in denen sie ihr Gehalt mit dem ihres Partners vergleichen können, haben ein deutlich höheres Ungerechtigkeitsempfinden in Bezug auf ihr Einkommen.
Sind Sie denn der Meinung, dass Frauen ihre Rechte ausreichend einklagen?
Nein, also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es gibt ja diese Möglichkeit, die Rechte einzuklagen. Das wird vielfach nicht genutzt, aus Angst, dann auch den jetzigen Arbeitgeber zu verlieren und auch keinen neuen zu bekommen. Und es ist auch sehr, sehr schwer, weil nämlich die Beweislast auf Seiten der Frau liegt. Und aufgrund dieser Intransparenz ist es einfach sehr schwer möglich zu beweisen, dass man dieselbe Arbeit leistet, dass man genauso qualifiziert ist. Und deshalb lassen Frauen das.
Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit Sie Ihre Rechte mehr einklagen? Also ich sage jetzt mal neben mehr Transparenz in Gehältern sozusagen.
Ja, die Transparenz ist natürlich das Allerwichtigste. Und dann müsste auch die Beweislast umgekehrt werden, wie das in manchen Ländern ja schon der Fall ist, dass der Arbeitgeber beweisen muss, dass er Männer und Frauen gleich bezahlt. Und dann, dazu könnte man natürlich auch bestimmte Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, wie LOGIP-D, dieses Tool, das Firmen kostenlos nutzen können und das Bundesfamilienministerium kostenlos zur Verfügung stellt, oder auch das neue EG-Check.
Dann vielen Dank für das Interview, Frau Denzler. Ich wünsche Ihnen natürlich noch viel Erfolg bei Ihrer Unterschriftenaktion.
Danke, sehr gerne.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Am 19. Januar wurde im Europäischen Parlament über die derzeitigen Verhandlungen der EU mit Libyen diskutiert. Ziel der Verhandlungen ist ein Rahmenabkommen, das neben wirtschaftlichen Fragen vor allem die Zusammenarbeit bei der Kontrolle von Flüchtlingsströmen behandeln soll. Im schlimmsten Fall und derzeit anscheinend klar favorisiert, wird es auch ein Rückübernahmeabkommen von Flüchtlingen mit Libyen enthalten. Das Europäische Parlament diskutierte eine Empfehlung an EU-Rat und EU-Kommission, in welcher das Europäische Parlament erneut auf die Einhaltung der Menschenrechte und der Verpflichtung der EU gegenüber Flüchtlingen pocht. Hierüber sprach Radio Dreieckland mit Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl. Zunächst wollten wir von ihm wissen, wie er denn die Empfehlungen des Europäischen Parlaments an den Rat und die Kommission beurteilt.
Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Das Parlament wird einen Text annehmen, der praktisch die alte Kritik auch nochmal aufgreift. Das Parlament sagt klipp und klar, wir können momentan kein Rückübernahmeabkommen abschließen. In Libyen werden die Menschenrechte missachtet, mit den Füßen getreten. Das Parlament sagt, wir müssen erstmal schauen, dass in Libyen der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen wieder arbeiten kann, überhaupt arbeiten kann, einen Status bekommt. Ihr müsst erstmal darauf achten, dass Libyen anfängt, Flüchtlingsschutz aufzubauen und die Genfer Flüchtlingskonvention zu unterzeichnen. Das Parlament fordert, dass die Todesstrafe zumindest ausgesetzt wird in Libyen. Wie wir wissen, sind auch Migranten von dieser Todesstrafe betroffen. Und von daher sagt das Parlament diplomatisch eigentlich klipp und klar, man kann momentan mit Gaddafi diese Deals, wie sie die Europäische Union, wie sie die Europäische Kommission anvisiert hat, nicht gehen. Mit Gaddafi lässt sich kein Flüchtlingsschutz organisieren.
Dass das Parlament es nun aber für notwendig empfindet, all dies nochmal zu betonen, also auch quasi die klare Empfehlung, man möge bitte darauf drängen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet wird in Libyen und insbesondere das Thema des Rücknahmeabkommens, deutet ja doch darauf hin, dass der Rat der Europäischen Union bei den derzeitigen Verhandlungen offensichtlich doch andere Ideen hat, was die Zusammenarbeit betreffen sollte.
Ja, man könnte sagen, dass der Rat und leider auch die Kommission doch sehr weitgehend über die Menschenrechtsverletzungen hinwegschaut. Man könnte auch sagen, manchmal über Tote hinweggeht und eine Kooperation anstrebt, die ja im Kern heißt, wir wollen im italienischen Modell etwas eleganter, etwas diplomatischer formuliert folgen. Italien bricht täglich das Völkerrecht, die Regierung Berlusconi in der Kooperation mit Gaddafi und man schickt Menschen zurück in die Haft, in die Folter, in die Vergewaltigung, in die Kettenabschiebung. Das sind schwerste Menschenrechtsverletzungen und man muss einfach bedauern, und es drückt auch aus, wie enthemmt die Situation in Europa insgesamt ist, dass man überhaupt auf die Idee kommt, diesem Modell Italiens zu folgen. Und jetzt hoffen wir, und nicht nur seit jetzt, sondern seit Sommer letzten Jahres, als das Parlament eine klare Resolution bezogen auf die Menschenrechtsverletzungen in Libyen verabschiedet hat, dass das Parlament die Kraft aufbringt, diesen menschenverachtenden Deal mit Gaddafi zu stoppen.
Kommen wir vielleicht auf Italien und auch auf die Resolution, die das Europäische Parlament im Juni 2010 verabschiedet hat, vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Davor würde ich aber gerne nochmal kurz auf die Rolle der Europäischen Kommission zu sprechen kommen. Denn auch wenn der Rat derzeit ja noch verhandelt, dieses Rahmenabkommen mit Libyen, so ist die Kooperation zwischen der Kommission und Libyen ja schon weit gediehen. So gab es ja im Oktober 2010 ein Abkommen, in welchem Libyen eben 50 Millionen Euro zur Grenzsicherung zugestanden werden.
Ja, ziemlich stark für den repressiven Bereich. Man hat so eine Tagesordnung festgelegt für weitere Kooperation. Fairerweise muss man dazu sagen, das macht die Sache nicht besser. Die Kommissarin Malmström wird sozusagen auch von den Nationalstaaten vom Rat praktisch dazu gedrängt, dass in diese Außen, also hart an der Grenze zu sein und hart bezogen auf Transitstaaten zu sein. Aber es macht die Sache nicht besser. Malmström hat selber nach ihrem Erfolg in Lügen, in Anführungszeichen, geschrieben auf ihrem Blog. Es war sehr erschütternd, Leute, die in libyschen Haftlagern sind, zu besuchen. Sie und ihre Mitarbeiter waren geschockt. Aber wenn man so geschockt ist, dann kann man eben diese Aufrüstung Libyens nicht weiter betreiben. Das ist halt der Widerspruch. Die Kommission ist in der Mittellage und sie repräsentiert sicher auch eine europäische Doppelbödigkeit, wenn wir an der Frage von Menschenrechten sind. Nur ein Hinweis, ich gehe gleich auf die Frage noch genauer ein. Wir haben jetzt in Tunesien gesehen, jetzt wird thematisiert, man hat 23 Jahre so einen Diktator unterstützt, wohlwollend. Im Antiterrorkampf die letzten Jahre war er ein guter Verbündeter, egal wie er es mit den Menschenrechten gehalten hat. Tunesien hat Italien, aber auch zum Teil Europa hofiert, ähnlich wie Gaddafi, um ihre Gefängnisse vollzumachen mit Transitflüchtlingen. Da sind auch schlimme Dinge passiert und Europa hat sich trotz Wissen nicht darum gekümmert. Und jetzt, spätestens jetzt, muss man doch grundsätzlich die Frage stellen, wie man es mit diesen beispielsweise nordafrikanischen Transitstaaten hält. Will man sie zu Gendarmen machen? Um jeden Preis?
Man scheint es ja zu wollen. Also im Oktober wurde jetzt, wie gesagt, beschlossen.
Das ist klar. Ja, Europa will das. Europa will sich vom Flüchtlingsschutz an der Stelle verabschieden. Aber wir müssen ja jetzt, wir als Zivilgesellschaft, das Parlament, wenn es seine Glaubwürdigkeit halten will, mit der Erklärung, bleibt es auf der Linie der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen, die muss jetzt Flagge zeigen. Ja? Also wir müssen alles dran setzen, dass diese schändliche Kooperation, wo Europa mitbeteiligter ist an schwersten Menschenrechtsverletzungen, dass die enden. Und von daher im nächsten Schritt natürlich auch, was immer noch fehlt, eine klare Verurteilung des Völkerrechtsbruches Italiens. Italien verstößt gegen alle internationalen Verträge in der Kooperation mit Libyen. Italien versenkt die Menschenrechte praktisch im Mittelmeer. Und von daher warten wir auch, dass jetzt die europäischen Institutionen, also die Kommission, handelt.
Ja? Sie spielen da auf dieses italienisch-libysche Freundschaftsabkommen von 2008 an, was unter anderem gemeinsame Militärpatrouillen im Mittelmeer eben ermöglicht.
Es sind ja nicht nur gemeinsame Militärpatrouillen, sondern es ist eine Ausstattung mit Equipment, mit Booten, mit Geldern, mit Unterstützung von Haftanlagen, das hat man auch vorher schon gemacht, um Menschen praktisch schon in libyschen Territorialgewässern abzufangen und zurückzudrängen. Man hat sie in internationalen Gewässern abgefangen und hat sie zurückgeschickt in die Folter. Wir haben Berichte von Frauen, die vergewaltigt wurden in diesen Haftlagern. Und da muss man einfach sagen, diese Menschenrechtsverletzungen finden statt im Namen Europas. Also man hat mitgearbeitet an diesen Zurückweisungen. Das hat Italien als Gründungsland der Europäischen Union gemacht und sie wurden nicht dafür sanktioniert, sondern Europa ist sogar diesem Modell gefolgt. Oktober war ein neuer trauriger Höhepunkt dieses Kooperationssetzen im Immigrationsbereich. Und dieser Geldfluss von 50 Millionen, das geht ja weiter, ist ein Ausdruck, dass diese europäische Institution, Kommission und Rat, sich von der Menschenrechtsagenda verabschiedet haben momentan.
Der tunesische Präsident Ben Ali musste sich dem Volkszorn beugen. 23 Jahre lang hatten Ben Ali und sein Clan Tunesien mit eiserner Hand regiert. Nun musste er abdanken. Der Sturz des Präsidenten ist ein Meilenstein in der arabischen Geschichte. Er zeigt, dass auch Betonregime durch das Volk zu Fall gebracht werden können. Und tatsächlich sprang der Funke über. Es folgten Solidaritätskundgebungen in Ägypten, Algerien, Jordanien und im Jemen. Wird der Fall Tunesien die Region nachhaltig verändern? Hat Tunesien einen Flächenbrand entfacht? Oder sind die Proteste in anderen arabischen Staaten nur kleine Strohfeuer, die durch staatliche Repression schnell wieder unterdrückt werden können? Darüber sprach Radio Rabe mit Hadi Ostri, Maghreb-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Ich glaube, dass es im Moment noch zu früh ist, davon zu sprechen, dass sich ähnliche Entwicklungen wie in Tunesien auch in anderen Ländern realisieren. Was sicherlich bemerkenswert ist, dass im Jemen oder auch in Ägypten viele Jugendliche, die auch keine Perspektive haben und arbeitslos sind, angestachelt wurden und den gleichen Weg gehen wollen.
Viele Länder werden ja seit Jahrzehnten von autokratischen Herrschern und deren Clans regiert. Durch ihr Volk hielten sie sich eigentlich zumindest bis jetzt für unangreifbar. Denken Sie, das wird sich jetzt ändern?
Ich denke, dass viele der Herrscher und der Regime in sich gehen werden. Denn eines zeigt das Beispiel Tunesien ja ganz deutlich. Allein wirtschaftliches Wachstum und einigermaßen gesicherte Sozialleistungen, wie Tunesien sie ja hatte und was es zum beispielhaften Musterland machte, reichen nicht aus, um auf Dauer den Freiheitswillen und den Willen, sich auch politisch zu äußern, negieren zu können oder unterdrücken zu können.
Also das, was die Leute fordern, ist in erster Linie auch mehr Meinungs- und Pressefreiheit.
Genau das, denn über die Jahre hinweg, und ich denke, das war sicherlich auch in Anführungsstrichen das Erfolgsrezept der Regierung, dass man ja doch erheblichen Wohlstand im Vergleich zu anderen Ländern in der Region hatte, der Bereich der persönlichen Freiheiten recht groß war, aber dass das am Ende halt nicht ausreichte.
Sie haben gesagt, an den Protesten sind vor allem junge Leute beteiligt. Welche Rolle spielen da die neuen Medien?
Ich glaube, man kann sagen, die sogenannte Jasmin-Revolution, wie sie jetzt in Tunesien stattfand, war insbesondere auch eine Revolution der neuen Medien wie Facebook und Twitter. Denn die Kommunikation und die Mobilisierung der Jugend, der Austausch von Informationen, gerade auch bei den Demonstrationen, der fand vor allem über Facebook statt, wo man sich verabredet hat, wo man sich auch gegenseitig Mut zugesprochen hat. Auch jetzt die letzten Abende und Nächte, wo Milizen Ben Ali scheinbar immer noch durchs Land ziehen, werden Sicherheitshinweise ausgetauscht. Also ich denke, dass die neuen Medien sind ein ganz entscheidender Faktor bei diesen ganzen Dingen, die jetzt passieren.
In Tunesien gibt es ja keine Oppositionsparteien, die in der Politik größeren Einfluss haben derzeit. Besteht da nicht Gefahr, dass der eine autokratische Herrscher durch den anderen abgelöst wird? Oder sind da Chancen für eine Demokratisierung da?
Ich denke, mittelfristig sind diese Chancen da. Zum einen einfach mit Blick auf die gesellschaftlichen, intellektuellen Eliten, die das Land ja durchaus hat. Aber Sie haben sicher recht, im Moment befinden wir uns an einer Art Machtvakuum. Es gibt kaum Parteien jenseits des RCD, die in der Lage wären, überhaupt von ihrer Struktur und Programmatik eine echte Alternative darzustellen. Das heißt, auf der einen Seite drängt die Zeit, man muss relativ schnell jetzt mit einer überzeugenden Regierungsmannschaft eine Regierung der nationalen Einheit schaffen. B, man muss auch innerhalb politischer Bewegungen sich wirklich entwickeln und erstmal Strukturen und Programmatik schaffen. Das wird sehr schwierig, vor allem, weil es gilt, die Islamisten abzuwenden.
Sind die Islamisten eine große Gefahr?
Ich sehe das in der Quantität nicht. Nur es ist natürlich so, dass sie über Strukturen verfügen, insbesondere außerhalb des Landes, die funktionstüchtig sind. Und von daher ist der Druck, dass andere Parteien, andere Gruppierungen, säkulare Gruppierungen sich mobilisieren und strukturieren, umso größer.
Jetzt von Tunesien nach Ägypten, Sie haben es bereits angesprochen, in einem halben Jahr stehen dort die Wahlen an und Präsident Mubarak hat bereits gesagt, er wolle nochmals antreten, obwohl er bereits seit über 30 Jahren regiert. Sind dort große Proteste zu erwarten?
Also ich denke, dass wenn man dem Beispiel Tunesien folgen will, dass sicherlich viel frustrierte junge Erwachsene Demonstrationen und Proteste organisieren. Man darf nicht vergessen, dass im Fall Ägyptens natürlich auch die muslimische Bruderschaft eine große Rolle spielt, die diese Proteste sicherlich auch mit anheizen wird. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass Mubarak sicher versuchen wird, und das hat er ja auch schon angekündigt, durch die Erhöhung der Subventionen für Grundnahrungsmittel einen soften Wahlkampf zu führen und auf die Bevölkerung zuzugehen.
Denken Sie, in den Ländern, in denen Proteste stattfinden, es könnte Reformen geben? Derzeit wird ja vor allem mit verschärfter Repression reagiert.
Also ich glaube, das ist wieder die Lektion, die man jetzt sicherlich von Tunesien sehen wird. Und die Amerikaner haben das ja auch sehr deutlich angemahnt. Es wird sicherlich Reformen geben. Die Frage ist immer nur, wir hatten und haben in der Region immer wieder Phasen zeitweiser Liberalisierungstendenzen, Liberalisierungspolitiken, die wurden dann ganz schnell wieder zurückgefahren, wenn man merkte, dass diese Reformen in die Richtung laufen könnten, dass das Regime sich dadurch abschafft. Auf der anderen Seite wird es natürlich die Frage der Zivilgesellschaft sein, die wir ja durchaus in manchen Ländern haben, die Regierung auch in Frage stellt, unter Druck stellt, dass diese Reformen dauerhaft sind und nicht nur wieder punktuell gesetzt werden.
Die Deutsche Bahn hat Schwierigkeiten mit dem Schnee und der Pünktlichkeit. Ob es an höherer Gewalt liegt oder aber an Gewinnstreben, darüber streitet die Politik. Die Initiative Bahn fährt frei fragt sich gar, ob die Bahn überhaupt Gewinne machen muss. Coloradio Dresden sprach mit Jan Döhner über Pläne, den öffentlichen Nahverkehr in Berlin kostenlos zu nutzen.
Unser Ziel ist es, einen öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif hier in Berlin durchzusetzen.
Jetzt gab es ja Probleme bei der Bahn. Die Berliner S-Bahn ist ja Teil der Deutschen Bahn mit winterverursachten Zugausfällen. Ist das wirklich winterverursacht?
Also ich glaube, mittlerweile ist es die gängige Analyse, dass der Winter nicht wirklich das Problem ist der S-Bahn, der Berliner S-Bahn oder auch der Deutschen Bahn. Die hatten ja über Weihnachten auch einige Probleme. Das Problem ist eindeutig die Privatisierungsstrategie, die dort gefahren wurde oder auch immer noch führt, die vielleicht vorübergehend ausgesetzt war wegen der Krise. Aber wir denken, dass das ganz klar das Problem ist, dass dort eben Investitionen nicht durchgeführt wurden, dass dort die Instandhaltung einfach verändert wurde, dass dort Wartungsintervalle erweitert wurden, um Kosten zu sparen, um für einen Börsengang besser dazustehen.
Aber darf ich nochmal nachfragen, die Bahn wollt ihr an die Börse, das wurde ja erstmal ausgesetzt. Und wenn sie aber an die Börse soll, dann hat sie doch eigentlich nur Chancen, wenn sie auch ein Top-Unternehmen ist, wo investiert wurde und wo alles funktioniert. Aber will denn jemand Aktien kaufen von einem Unternehmen, wo es andauernd Probleme gibt und Verspätungen und so weiter?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann das ein Problem beim Börsengang, aber Aktien werden ja gekauft, um am Ende Renditen einzufahren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir hier auch wieder ein Beispiel haben. Da ist ein Betrieb, der natürlich auch an der Börse weiterhin irgendwie von Staatsgeldern abgesichert wird und von daher Renditewahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Diejenigen, die sich die Aktien kaufen, interessieren sich in der Regel nicht so sehr dafür, wie pünktlich am Ende die Züge sind.
Wir haben jetzt hier einen Artikel vorliegen aus der Sächsischen Zeitung. Da steht zum Beispiel, um jetzt nochmal die Zahlen zu nennen, dass die Deutsche Bahn jährlich 500 Millionen Euro an den Bund ausschüttet als Gewinn sozusagen. Dann habt ihr in eurer Pressemitteilung geschrieben, dass die Berliner S-Bahn ihrem deutschen Mutterkonzern Deutsche Bahn im Jahr 2009 immerhin noch 56 Millionen Euro überführt hat. 2008 waren es 65 Millionen Euro. Ihr sagt, die S-Bahn sollte das lieber für die S-Bahn in Berlin investieren.
Das ist richtig, aber also ich persönlich sehe jetzt auch nicht den Sinn eines Verkehrsunternehmens, warum es denn unbedingt Gewinn erwirtschaften muss, wenn es denn ein gesellschaftlich organisiertes Unternehmen ist. Unserer Meinung nach sollten diese Unternehmen den Verkehr gewährleisten, ja, dass die S-Bahn erstmal fahren, dass sie pünktlich fahren. Und wir wünschen uns darüber hinaus natürlich eben noch bessere Taktung, das heißt komfortabler soll es werden. Wir wünschen uns auch für die Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen und am Ende für die Bürger eben einen Nulltarif.
Wie soll das dann realisiert werden? Das würde bedeuten, dass auch in die Deutsche Bahn oder in die Berliner S-Bahn in dem Fall vom Staat investiert wird oder einfach das gefördert wird sozusagen?
Genau, also kostenlos gibt es natürlich den Nahverkehr nicht. Wir sind noch dabei, jetzt im Frühjahr uns Finanzierungseckpunkte zu erarbeiten. Ein wichtiger Bestandteil wird natürlich sein, dass jetzt für unser Beispiel die Menschen in Berlin, die hier wohnen, in einer Form eine Nahverkehrsabgabe zahlen. Ja, und nach unseren Wünschen ist es natürlich einkommensabhängig geregelt. Und dann gibt es noch ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten wie Parkraumbewirtschaftung eben oder andere Möglichkeiten, die dazu Beiträge leisten.
Wenn man aber mit dem Auto fährt, muss man ja auch Geld bezahlen. Man muss das Auto bezahlen, das Benzin bezahlen, Steuern bezahlen. Warum sollte gerade S-Bahn fahren kostenlos sein, eurer Meinung nach?
Es gibt zwei wichtige Argumentationspunkte. Zum einen glauben wir, dass Mobilität zunehmend verlangt wird von uns Menschen, gerade jetzt von Menschen, die arbeitssuchend sind oder so. Die müssen ja überall hin, um sich zu bewerben. Aber genau die haben nicht das Geld dazu, sich ein Auto zu leisten. Und die haben natürlich im Endeffekt auch nicht genug Geld, um sich dann das S-Bahn-Ticket zu kaufen. Also es ist ein sozialpolitischer Aspekt. Ja, wenn wir immer mehr Mobilität von den Menschen fordern, dann müssen wir sie gesellschaftlich auch verfügbar machen. Und für uns ist eben in dem Sinne Mobilität ein soziales Recht. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz klar sagen, der Individualverkehr mit Autos muss zurückgedrängt werden, einfach aus Klimagesichtspunkten, aus ökologischen Gesichtspunkten. Wir können uns diese Art des Verkehrs einfach gesamtgesellschaftlich nicht mehr leisten.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde SIP FM. Die Themen heute waren: Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Von dieser Forderung sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland immer noch weit entfernt. Europa und Libyen. Kann das Europäische Parlament sich behaupten? und weitere Menschenrechtsverletzungen verhindern? Arabische Demokratie. Wie weiter nach dem Fall des tunesischen Präsidenten? Kostenloser Nahverkehr in Berlin? Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Freitag zu einer neuen Ausgabe von SIP FM.